Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Antje Allroggen, guten Abend. Noch ist es nicht 5:05, heißt es heute in einem der zahlreichen Artikel über das, was sich in den vergangenen Tagen im Bundestag ereignet hat. Abgespielt hat, könnte man auch sagen. Denn das Ganze glich in vielem eher einem fiktionalen Drama über eine dysfunktionale Regierung in einer erodierenden Demokratie. Mit Triumphgefühlen bei der AfD, weil die Union nur durch ihre Zustimmung am Mittwoch einen Antrag zur Verschärfung der Migrationspolitik im Bundestag durchgesetzt hat. Gestern, noch einen Tag darauf, scheiterte die CDU dann mit ihrem Vorhaben. Ihr Gesetzentwurf zur Begrenzung der Migration schaffte den Weg nicht durchs Parlament. In der Bewertung der jüngsten Ereignisse gehen die Meinungen je nach politischer Couleur auseinander. Während die AfD jubelte und von einem großartigen Tag für die Demokratie und einem Aufbruch einer, Zitat, hellen Epoche sprach, was wiederum an Trumps Beschwörung goldener Zeiten erinnert, waren die anderen zutiefst empört und befürchten seitdem die Wiederkehr dunkelster Zeiten. Ich habe vor der Sendung mit dem Historiker Tilman Bendikowski gesprochen und ihn gefragt, ob für ihn strukturelle Parallelen zu Weimarer Zeiten sichtbar geworden sind. Ist es tatsächlich 5:12?
Also der Historiker hat es nicht so mit der Uhrzeit, wir denken da in größeren Zeiträumen. Aber in der Tat, es hat sich was verändert. Also in dieser Woche ist etwas geschehen, was sozusagen für uns Historikerinnen und Historiker nicht einfach eine parlamentarische Debatte neben anderen war. Und ich war lange dagegen, dass wir ständig sozusagen uns an Weimar erinnern. Nicht? Also Bonn ist nicht Weimar, Ost-Berlin war sowieso nicht Weimar und Berlin ist auch nicht Weimar. Ich würde das nach dieser Woche tatsächlich anders sehen. Wir haben die Weimarer Republik jetzt, wenn wir in der Sprache bleiben, im historischen Rückspiegel. Da ist es jetzt deutlich zu sehen.
Wieso hat denn niemand in diesen Rückspiegel geguckt? Das ist doch allen bekannt, dass es da vielleicht Parallelen zu erkennen gab.
Also wir haben ja, Frau Allroggen, sagen Jahrzehnte der Geschichtspädagogik hinter uns, also unsere Erinnerungskultur. Da wird ja unglaublich viel Zeit und Energie reingesteckt und die Frauen und Männer an unseren Gedenkstätten arbeiten wirklich toll und hervorragend. Und da denkt man, wie kann das angehen am Vormittag, sozusagen dieses Gedenken, 80 Jahre Befreiung des KZ Auschwitz. Und dann ist der Flügel noch nicht mal ganz rausgeschoben. Und dann kommt es zu dieser eigenartigen, ja, zu diesem agitatorischen Zweckbündnis mit der AfD. Das ist was völlig Neues und das stellt uns auch vor die Frage, wie wir eigentlich unsere Gedächtnisarbeit in Zukunft fortsetzen wollen.
Lassen Sie uns noch mal in den Rückspiegel schauen gemeinsam. Sie sagen, damals gab es Demokratinnen und Demokraten, die sich zu Wort gemeldet haben. Daran könne man sich ja auch heute orientieren. Und die gab es ja auch nun wieder in den vergangenen Tagen. Also nach der Abstimmung am Mittwoch gaben zwei Träger des Bundesverdienstkreuzes ihre Auszeichnungen zurück, darunter ein Holocaust-Überlebender. Im Anschluss an das Holocaust-Gedenken im Gebäude des Bundestags, das historisch ja durchaus auch belastet ist. Dann gab es Eva Umlauf als Holocaust-Überlebende, die in der Süddeutschen darüber geschrieben hat, mit einem Appell an Friedrich Merz, Rechtsextreme nicht zu unterschätzen und so weiter und so weiter. Werden solche Stimmen überhaupt heute noch wahrgenommen oder sind es zu wenige, die das öffentlich tun?
Solche Stimmen werden wahrgenommen. Das ist bedauerlich im Einzelfall, wenn jemand sein Bundesverdienstkreuz zurückgeben muss. Aber ich bin überhaupt nicht defätistisch. Wenn ich auf das Ende der Weimarer Republik schaue, sehe ich ja nicht nur dieses Scheitern, sondern ich sehe diese vielen kämpferischen, aufrechten und durchaus erfolgreichen Demokratinnen und Demokraten, die uns als Vorbild dienen. Und wir können darauf vertrauen, dass wir in der Gegenwart ganz viel demokratischen Widerspruch und Einspruch bekommen. Das geschieht auch in diesen Tagen. Und auch die Frauen und Männer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion werden sich in den nächsten Tagen und Wochen diesen Diskussionen stellen müssen. Also ich bin nicht mutlos, dass es demokratischen Widerspruch gibt gegen diese Form der Politik. Nur wir können nicht jedes Mal diesen Kraftakt wiederholen. Also da bin ich nicht pessimistisch, wiewohl der Blick auf Weimar jetzt vieles von dem Geschehen erklärbar macht, analysierbar macht und uns auch wirklich als Lehrstück dienen könnte.
Erinnern Sie auch die sprachlichen Mittel an das Ende der Republik? Also allein die Benennung des Gesetzes zu Strombegrenzungsgesetz, das ist ja ein beängstigendes Wortungetüm, setzt auch Bilder frei. Also die Migration mit etwas Überwältigendem zu assoziieren, biblische Begriffe, Sündenfall, Tor zur Hölle und dann ja so ein skandierender, scharfer Ton. Ist das eine Verrohung der Sprache, die eine Verrohung der Demokratie sichtbar macht?
Ja, also eine lebhafte Debatte im Parlament ist eigentlich immer ganz gut. Das ist auch nicht weiter tragisch. Das geht auch wieder vorüber. Das Tor zur Hölle finde ich ganz witzig, weil man einen Atheisten damit nicht erschrecken kann. Ich weiß nicht. Es ist ja keine christliche Diskussionsrunde gewesen. Aber ernsthafter, in der Tat ist versucht worden, es ist auch tatsächlich getan worden, die Grenze des Sagbaren zu verschieben, den Raum des Sagbaren zu erweitern. Das sind unterschiedliche Elemente. Denken Sie an diese politische Instrumentalisierung der Toten, also gerade der ermordeten Kinder in dieser Debatte. Das ist sozusagen, das hat eine neue Qualität, damit zu kommen, wohl wissend, dass wir da ja diese Woche keine faktische Auseinandersetzung um ein wichtiges Politikfeld hatten. Sondern es war ja eine Agitationsveranstaltung. Dieses agitatorische Zweckbündnis zwischen CDU und AfD, das war das große Thema. Was mich sehr an Weimar erinnert hat, ist die Dramatisierung der Gegenwart. Ja, dieses jetzt beginnt eine neue Epoche, wie die AfD das gesagt hat. Nicht, dass Friedrich Merz so ein bisschen, ich sag mal so ein bisschen, wenn wir schon bei den kirchlichen Sachen sind, Friedrich Merz hat so ein bisschen den Martin Luther für Arme gegeben, nicht? In Worms auf dem Reichstag. Nicht? Hier stehe ich und kann nicht anders. Und mein Gewissen ist gefangen. Völlig überrissen sagen, es ging nicht um eine inhaltliche Auseinandersetzung. Es war gar nicht nötig, in dieser Woche dieses Thema an diesem Ort mit diesen Rechtsradikalen durchzusetzen. Sagen, und da wird eine Dramaturgie entwickelt. Sagen, es muss jetzt geschehen. Die Tat muss kommen. Sagen, die Wende muss kommen, um Deutschland zu retten. Das ist eine Perhorisierung der Gegenwart, die natürlich an das Ende der Weimarer Republik erinnert.
Sie interessieren sich als Historiker ja auch für das ganz normale Leben vor dem Zweiten Weltkrieg. Also eben gar nicht diese ganz großen symbolträchtigen Bilder, über die wir gerade gesprochen haben. Praktiken der Menschen, die es heute auch noch gibt. Heißt das, da ist in den vergangenen Tagen etwas sichtbar geworden, das sich auch schon längst in unser alltägliches Leben hineingeschlichen hat?
Ja, es sind viele Phänomene, die mich an Weimar erinnern. Die haben gar nicht so sehr mit der Debatte zu tun. Denken Sie an das, was so sagen, in den Alltag eingesickert ist, durchaus mit Verschulden von populistischen Politikern. Denken Sie also an die allgemeine sprachliche Verrohung. Mhm. Denken Sie an die Medienschelte. Ja, die Öffentlich-Rechtlichen sind, sagen, Lieblingsfeinde, nicht nur von Rechtsradikalen geworden. Etwas, was uns alle angeht, dass wir diese Medienschelte nicht mitmachen. Also der Anti-Intellektualismus greift um sich. Das Irrationale, ja, das Magische.
Ist es so, dass in Krisenzeiten der Aberglaube floriert, auch schon zu Weimarer Zeiten?
Das ist etwas, was auch Ende von Weimar deutlich zu erkennen kann. Und lassen Sie mich das noch sagen, nach Trump, dass es tatsächlich auf Bundesebene Politiker gibt, die so eine Lust an der Disruption verspüren. In welcher Form auch immer. Man muss das Alte zerreißen, das muss alles weg. Ich kann nicht nach links und rechts gucken, schwarz oder weiß, wahr oder falsch, ich oder ihr. Das ist eine Kampfhaltung, sagen eine Militarisierung des Politischen, das von Friedrich Merz bis in weite auch bürgerliche Kreise reicht. Und das ist neu. Und das darf sich nicht wiederholen und das gehört zu diesem Tabubruch. Und da ist die Stille, die wir im Plenarsaal gehört haben, das wäre wirklich eine Empfehlung, in dieser Stille wirklich drüber nachzudenken, ob das wirklich der Ton oder ob das die Alternativen sind. So schlimm steht es um Deutschland nicht.
Sie haben schon gesagt, Sie waren bisher ja eher zurückhaltend, was Parallelen zwischen den politischen Zuständen heute und der Weimarer Republik anbetrifft. Vielleicht auch deshalb, weil ja ständige Vergleiche auch eine inflationäre Wirkung haben können und zudem ja auch bewirken, dass auch mithilfe einer solchen apokalyptischen Zuschreibung eine junge Generation heranwächst, die es ja sowieso schon mit unglaublich vielen Krisen zu tun hat, die es ja auch zu bewältigen gibt. Also sollte man deshalb nicht eher vorsichtig sein mit einer solchen Anrufung von Weimarer Verhältnissen?
Ja, das ist keine Anrufung. Also die Unterschiede zu Deutschland vor 100 Jahren sind evident. Wir haben eine ganz andere Gesellschaft, die viel diverser ist. Ja, wir haben keine schwache Verfassung, keinen omnipräsenten Reichspräsidenten. Und auch unsere Wirtschaft ist ja politisch ganz anders aufgestellt als in den Anfang der 1930er Jahre. Aber es gibt das, was ich eben genannt hatte. Es gibt gesellschaftliche Haltung, wie die Medienschelte, das Anti-Intellektuelle, die Tonverschärfung, sozusagen die Verschiebung der Grenzen des Sagbaren, die Weimar doch zu einem Lehrstück machen. Und wir sehen ja auch an der Reaktion weiter zivilgesellschaftlicher Kreise, dass dieses Lehrstück für uns wichtig ist. Wir können nach einer solchen Gedenkstunde im Reichstag nicht einen solchen Tabubruch vollziehen, nicht eine solche, ich nenne es ja immer noch agitatorische Zweckbündnis, das hatten wir in Weimar zwischen Rechtsbürgerlichen und NSDAP, das können wir nicht machen, weil wir in Deutschland leben. Das können wir in diesem Land nicht machen. Und zwar wegen des Endes der Weimarer Republik und wegen des Dritten Reiches. Deshalb ist das sozusagen kein Vergleich mit Weimar, aber Weimar steht im Raum, wenn wir diese ja, leichtfertige Spielerei im Bundestag uns ansehen müssen.
Über Tabubrüche im Bundestag, in der Woche des Holocaust-Gedenkens und Beispiele sprachlicher Verrohung sprach ich mit dem Historiker Tilman Bendikowski. Nicht nur die Sprache, auch die Musik, die deutsche Musik, Bach, Beethoven, Wagner, wurde von den Nationalsozialisten bekannterweise benutzt, um ihre Ideologie in einen trügerischen Seelenzauber zu hüllen. Auf dieser Grundlage wurde Thomas Manns Dr. Faustus entworfen. Ein Roman, der diese Klanggebilde nachzeichnet. Der 150. Geburtstag des Schriftstellers war nun Anlass für das Künstlerkollektiv Raum und Zeit, gleich mehrere Perspektivwechsel vorzunehmen, die bis ins Persönlichste des Lebens von Thomas Mann eindringen. Emotionale und biografische Ebenen, die zwischen Traum und Wirklichkeit liegen, wozu auch das Tragen von VR-Brillen während der Aufführung beiträgt. Eberhard Spreng war bei der Premiere von Faustus 1550 San Remo Drive dabei.
Auf den Sitzen im neuen Haus des Berliner Ensembles liegen VR-Brillen bereit. Das Publikum soll sie für einige Szenen aus der biografischen Thomas-Mann-Revue aufsetzen.
Beim Aufsetzen der Brille ist es wichtig, dass Sie nach vorne schauen, weil die Brille sich dementsprechend ausrichtet.
Dieser technische Hinweis kann auch metaphorisch verstanden werden. Denn während der gesamten Aufführung wird das Publikum unentwegt die Perspektiven, Blickrichtungen und Orientierungen wechseln. Es wird aufgefordert, Thomas Mann und seinen Romanprotagonisten Adrian Leverkühn mal vor sich zu sehen und dann in deren Haut zu schlüpfen, aus der Außensicht zur Innensicht zu wechseln. Kernthema ist das unaufgelöste Spannungsfeld zwischen dem Privatleben des Schriftstellers und dessen Niederschlag im Roman Dr. Faustus. Schlüsselfigur hierfür ist der Enkel Frido, der während der Entstehung des Künstlerromans immer wieder in Thomas Manns Villa am Remo Drive untergebracht war und den Schriftsteller zu einer engelhaft schönen Kinderfigur Nepomuk inspirierte, die im Roman einen frühen, elenden Tod stirbt. In einer in Realpräsenz vorgeführten Eingangsszene wird der nun erwachsene Psychoanalytiker Frido Mann befragt.
Was hat er denn so mit Ihnen gemacht?
Ach, tut dies und das. Er las mir gerne vor, er hat sehr gut gelesen. Am liebsten Andersen, die kleine Seejungfrau, sein Lieblingsmärchen. Wir hörten auch klassische Musik.
Ganz toller Mann, erzählen Sie uns mehr. Herr Mann, ist alles gut? Herr Mann?
Das betretene Schweigen des befragten, nun erwachsenen Enkels spricht Bände. Es lässt die Vermutung zu, dass er traumatische Erfahrungen machte. In einer späteren VR-Szene sehen wir den Jungen in einem Laufstall liegen, unter den Blicken der 6 Thomas-Mann-Kinder, die allesamt von Bettina Hoppe gespielt werden. Die VR-Technik macht möglich, dass wir ein und dieselbe Akteurin im gleichen virtuellen Raum in mehreren Rollen sehen und die Hoppe zeigt in jeder der Töchter und jedem der Söhne sehr einfühlsam Aspekte ein und derselben Unterwerfung unter das Diktat des Dichterfürsten. Dessen alter Ego trifft in der Figur des Komponisten Adrian Leverkühn auf der Bühne auf einen italienischen Strizi.
Ich mach's ihm gern. Für mich. Du machst es mir nicht. Für mich. Ich bin nicht abgeneigt. Ich möchte hier sehen, wo man sonst nicht hingelangt. Verstehst du mich?
Ja. in den Fremden einzudringen.
Das Fremde. Vielleicht kannst du mir ja behilflich sein.
Das ist die Frage, was Sie mit mir machen wollen, lieber Kühn.
Klar, hier hüllt sich ein eindeutig homosexuelles Begehren in eine mehrdeutige Sprache. Das ist eine Schlüsselszene an einem Abend, der im ständigen Wechsel der Perspektiven die Literatur des Großschriftstellers aus seiner privaten Emotionalität heraus erklären will. Es geht um die Kollateralschäden, die Thomas Manns künstlerische Arbeit in seiner Familie hinterlassen hat. Deren Anwalt ist Sohn Klaus Mann.
Der ganz fiktive Teufel, der in den ganz fiktiven Palästina haust und den fiktiven Komponisten dort fiktiv erscheint, dem Leverkühn. Im
Zwölftonmann? Ja, ich kenne ihn,
hab
ihn ja verfasst und geschrieben.
Im Steinsohn? Wer ist der Narr?
Klaus, jetzt fass mich mal nicht an.
Ich frage nur, wen meinst du denn?
Was, wer?
Wer könnte das denn wohl sein? Wen meinst du denn? Vater, sag wer?
Sag wer?
Die VR-Technik begleitet die Thomas-Mann-Romananalyse, diese Literaturdekomposition mit mal verblüffenden, mal vorhersehbaren Bildern. Wir sehen einmal auch den Zuschauerraum vor uns, wie der sich nach und nach mit dem immer gleichen Kritiker füllt, werden vom Dach des Berliner Ensembles herab ins Wasser der Spree geworfen, werden von Teufeln mit roten Brillen mal von oben, von der Seite und von hinten angesprochen und kriechen am Ende wieder einmal in die Haut des nunmehr sterbenden Thomas Mann. Interessanterweise führt dieser technisch vermittelte Perspektivwechsel aber überhaupt nicht zu dem, was man im Theater gemeinhin Identifikation nennt. Die ist wohl doch eher ein spontanes Gefühl und kann durch keinen technischen Trick simuliert werden. Die subtile Einfühlung, die dem Team von Raum und Zeit in vorangegangenen Arbeiten am Berliner Ensemble gelang, will sich hier nicht einstellen.
Bemühte Perspektivwechsel am Berliner Ensemble. Eberhard Spreng sah die Faustus-Inszenierung des Kollektivs Raum und Zeit. Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt im Umgang mit Sängerinnen und Darstellern, Vorwürfe, denen sich vor etwa anderthalb Jahren der damalige Intendant des Theaters Erfurt Guy Montavon stellen musste. Ihm wurde mittlerweile gekündigt. Er selbst geht gegen seine Kündigung gerade gerichtlich vor. Um die Aufarbeitung dieser MeToo-Fälle ist es in der Öffentlichkeit jedoch still geworden. Auch deshalb, weil auch die frühere Gleichstellungsbeauftragte des Hauses, Marie-Ellen Witzmann, von der Stadtspitze entlassen wurde. Dabei hatte sie die Vorwürfe damals erst öffentlich gemacht. Erstmals redet Witzmann nun über die Vorgänge, obwohl auch sie sich in einem laufenden Verfahren befindet, wie sie Blanka Weber erzählte.
Mary Ellen Witzmann, 42 Jahre, hat bislang noch nicht öffentlich über sich und die Situation nach ihrer Kündigung durch die Stadt Erfurt vor anderthalb Jahren gesprochen. Sie befindet sich in einer arbeits- und einer verwaltungsrechtlichen Auseinandersetzung mit dem einstigen Arbeitgeber.
Also wenn ich mich heute nach einem Jahr zurückerinnere, dann tue ich das natürlich immer noch ein Stück weit durch die Brille einer Gleichstellungsbeauftragten, weil das einfach 11 Jahre meine Arbeit gewesen ist.
Was war geschehen? Es gab Vorwürfe am Theater Erfurt über rüde Umgangsformen, diverse Beleidigungen und mutmaßlichen Machtmissbrauch. Mehrere Personen standen im Fokus, darunter namhafte Regisseure und der Intendant Guy Montavon selbst, der sich an dieser Stelle nicht persönlich äußern möchte, aufgrund der arbeitsrechtlichen Auseinandersetzung und bittet, dies zu respektieren. Mary Ellen Witzmann machte jedoch die Beschwerden der Frauen schon im Herbst 2023 öffentlich. Eine Lokalzeitung berichtete darüber, der Stein kam ins Rollen. Anfang 2024 wurde der Intendant bei vollen Bezügen beurlaubt. Mittlerweile ist ihm gekündigt worden. Dagegen klagt er. Und die Gleichstellungsbeauftragte? Sie wurde damals binnen weniger Tage entlassen. Aus ihrer Sicht kam die Kündigung mit brachialer Kraft und schonungslos. Die Stadtspitze warf ihr Verstöße gegen Dienstanweisungen vor. Genau das klärt jetzt ein Gericht.
Es gab viele Wegbegleiter, die mich verlassen haben in dieser Zeit, vielleicht auch aus Angst und aus mittlerweile nach über einem Jahr Dynamik fast schon nachvollziehbaren Gründen natürlich auch an sich denken mussten.
Menschen aus dem früheren Arbeitsumfeld würden die Straßenseite wechseln, nur um nicht mit ihr gesehen zu werden. Es gab aber auch andere, erinnert sich Mary Ellen Witzmann.
Eine ganz taffe, mutige Frau, die sagt, wir machen jetzt eine Petition, wir machen einen Spendenaufruf.
Mehr als 1600 Frauen haben diese Petition unterstützt. Die einstige Initiatorin fragt sich heute allerdings auch, was wurde daraus? Der frühere und nun abgewählte SPD-Oberbürgermeister Andreas Bausewein versprach Klarheit und Transparenz. So wie der jetzige Oberbürgermeister von der CDU, Andreas Horn. Es war ein Thema in seinem Wahlkampf, doch geschehen ist wenig. Am Personalrat scheiterte, dass Mary Ellen Witzmann zurückkommt. Kommen konnte ins Rathaus.
Also am schlimmsten hat mich eigentlich schockiert, durch die ganzen Umstände gleich zu Beginn meine Stimme zu verlieren.
Nicht reden zu dürfen über viele Merkwürdigkeiten im Umgang mit ihr.
Auch Personen, die im Hintergrund aufgetreten sind wie Schatten. Es hat einfach eine unglaublich starke politische Dimension bekommen.
Bis heute. Der ehemalige Kulturbeigeordnete der Stadt, Tobias Knoblech, ist nunmehr Staatssekretär in der neuen Thüringer Regierung. Er möchte nicht über den Fall Witzmann reden. Der ehemalige SPD-Oberbürgermeister Andreas Bausewein ist seit 2 Tagen auch Staatssekretär. Sein Nachfolger als Stadtoberhaupt will sich mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht äußern. Und die Fälle des mutmaßlichen Machtmissbrauchs, auch diese sind irgendwie in den Hintergrund geraten. Bundesweit ein pikanter Fall, auch für die Bundesarbeitsgemeinschaft aller Gleichstellungsbeauftragten, sagt Katrin Brüninghold, eine der Sprecherinnen.
Das, was Frau Witzmann gemacht hat, inklusive der Öffentlichkeitsarbeit, die sie betrieben hat, ist nach meiner Rechtsauffassung durch das Thüringer Gleichstellungsgesetz gedeckt. Die Stadt Erfurt sieht das anders und wir haben da ja mit unbestimmten Rechtsbegriffen zu tun, die der Auslegung bedürfen.
Im April wird ein Urteil dazu am Arbeitsgericht Erfurt erwartet. Dass der Fall bundesweit Signalwirkung haben dürfte, ist vielen bewusst.
Ich kenne das durchaus auch in anderen Kommunen, dass es da zu Schwierigkeiten und zu Verwerfungen führt. Aber dass eine Gleichstellungsbeauftragte mit derart massiven Konsequenzen konfrontiert ist, das ist beispielslos.
Katrin Brüninghold, eine Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft aller Gleichstellungsbeauftragten, in einem Beitrag von Blanka Weber. Überhört und übersehen zu werden, das hat auch Marisa Merz erlebt, die einzige Frau der Arte-Povera-Bewegung in den späten 1960er Jahren. Wie so oft wurden die männlichen Arte-Povera-Vertreter berühmter. Luciano Fabro, Janis Kunelis, auch ihr eigener Ehemann Mario Merz. Im Kunstmuseum Bern steht Marisa Merz nun allein im Mittelpunkt und füllt diesen mühelos und raumfüllend aus. Die Ausstellung ist die größte Retrospektive der Künstlerin seit 30 Jahren. Katrin Hondel hat sie gesehen.
Den spektakulären Auftakt macht in Bern ein Werk, das wie ein freischwebendes Dach ohne Haus mitten im Raum von der Decke des prunkvollen Museumsaltbaus herabhängt. Eine geschwungene Kupferplatte, unter der Marisa Merz breite Streifen aus Aluminiumfolie zu einem wolkenartigen Wust drapiert hat. Oder sind das silbrig glänzende Schlingpflanzen, eine biomorphe Skulptur, ein seltsamer futuristischer Hängegarten?
Das ist eine sogenannte lebende Skulptur, auch Living Sculpture in Englisch.
Erklärt Ausstellungskuratorin Livia Wermuth. Ein Werk aus der Küche.
Also Marisa Merz hat verschiedene von diesen lebenden Skulpturen gemacht in ihrer ganz frühen Schaffensphase, Mitte der 60er Jahre, als sie, weil sie auch Mutter war, zu Hause gearbeitet hat und eben wirklich so dieses Alltagsmaterial beforscht hat. Und so kam eben sowas wie diese Living Sculpture heraus. Und diese hier hing tatsächlich über der Küche und erinnert auch an einen Dampfabzug aus der Küche.
Die Küche war ihr Atelier. Und obwohl die italienischen Künstlerkollegen, allen voran ihr Ehemann Mario, genau wussten, was Marisa Merz da für tolle Objekte schuf mit Alltagsmaterialien, ganz wie die männlichen Arte-Povera-Vertreter, so richtig offiziell mitmachen bei der Avantgarde der sogenannten armen Kunst, durfte sie erst einmal nicht.
Es gibt schon so Bekenntnisse von diesen Künstlerkollegen, die zugegeben haben, dass sie als Künstlerin bzw. ihr Werk marginalisiert wurde. Also dass sie in dieser Bewegung in den späten 1960er Jahren in Italien, dass sie da tatsächlich nicht eingeladen wurde.
Aber Marisa Merz dachte gar nicht daran, als Künstlergattin im Küchenatelier zu verharren. Sie nahm sich einfach den Raum für ihre Kunst. Zum Beispiel die zauberhaften Dinge, die sie aus Kupferdraht oder Nylonfäden strickte. Quadrate, die in Bern jetzt wie Musiknoten einer Partitur an der Museumswand arrangiert sind. Netze, die sie am Boden und an Wänden zu Installationen komponierte. Oder ein filigraner Ballerinaschuh aus Nylonfäden, der im Museum wirkt wie eine dreidimensionale Zeichnung an der Wand.
Dieses Objekt hat sie nach ihren eigenen Körpermaßen gefertigt und hat eben diesen Schuh auch angezogen und ist zu Ausstellungen gegangen, zum Beispiel von ihrem Mann Mario Merz, und hat dort eine Art Performance aufgeführt, bevor man eigentlich Performance als solche benannt hatte. Also diese Aktion, das hat sie eben auch gemacht sehr früh und sich wirklich diesen Platz genommen an den Orten und in diesen Ausstellungsräumen.
Im Schatten der berühmten Arte Povera Männer ist Marisa Merz schon lange nicht mehr. In den 90er Jahren organisierten das Centre Pompidou und das Kunstmuseum Winterthur große Retrospektiven und 2013, 6 Jahre vor ihrem Tod, bekam Marisa Merz auf der Biennale in Venedig einen goldenen Löwen für ihr Lebenswerk. Das ist nun im Kunstmuseum Bern in seiner ganzen Vielfalt zu entdecken. Über 80 Skulpturen, Installationen, Zeichnungen, Gemälde. Doch die wenigsten davon stammen aus Museen.
Das ist wirklich rar. Also die meisten Leihgaben sind wirklich von der Fondazione Merz. Und wir haben herausgefunden, dass es zum Beispiel in Deutschland keine Werke gibt in den deutschen Sammlungen und Museen. Und das ist schon erstaunlich.
Möglicherweise verweigern sich die Werke von Marisa Merz auch der musealen Ordnung. Sie sind allesamt unsigniert, ohne Titel und ohne Datierung. Denn die Kunst war für sie ein fortdauernder Prozess, lebendig eben, wie die fantastische, schwebende Skulptur im Treppenhaus des Berner Kunstmuseums.
Katrin Hondel über das lange Zeit marginalisierte Werk von Marisa Merz, gerade zu sehen im Kunstmuseum Bern. Hier fehlen noch die Kulturmeldungen, Hanna Rau hat sie.
Bei einem russischen Raketenangriff auf Odessa sind nach Angaben des Bürgermeisters der ukrainischen Hafenstadt erneut Kulturdenkmäler beschädigt worden, darunter die Philharmonie und das Museum für westliche und orientalische Kunst. Das historische Zentrum von Odessa steht seit Januar 2023 auf der Welterbeliste der UNESCO. Noch ist das Sundance Film Festival im US-Bundesstaat Utah nicht vorbei, doch der große Preis der Jury wurde schon gestern Abend vergeben. Ausgezeichnet wurde der Film Atropia, der von einem künstlichen Dorf in der kalifornischen Wüste erzählt, in dem US-amerikanische Soldaten für den Krieg trainieren. Ein Dorf, das es wirklich gibt und eines, das die Regisseurin Haley Gates zunächst ganz anders filmisch in Szene setzen wollte.
The military was like not so keen on the version of the doc that I wanted to make, so we decided to make a satire.
Eigentlich habe sie eine Dokumentation geplant, aber weil das Militär wenig begeistert von dieser Idee war, sei es nun eben eine Satire geworden. Ernst macht indes der neue US-amerikanische Verteidigungsminister Pete Hegseth. Mehrere US-Medien berichten über ein internes Schreiben, aus dem hervorgeht, dass der Nachrichtendienst des Pentagons vorerst keine Gedenkfeiern mehr ausrichten möchte. Auf der Streichliste stehen neben dem Holocaust-Gedenktag auch Feiern, die an die Bürgerrechtsbewegung und das Ende der Sklaverei in den USA erinnern. Die Maßnahmen sind Teil einer umfassenden Neuausrichtung der Trump-Administration, die Programme zur Förderung von Vielfalt zurückfährt. Kritiker sehen darin den Versuch, die Sichtbarkeit marginalisierter Gruppen einzuschränken und gleichzeitig eine nationale Identität zu stärken, die sich vor allem an der weißen Mehrheitsbevölkerung orientiert. In Argentinien will die LGBTQ-Community heute gemeinsam mit mehreren Menschenrechtsorganisationen und Gewerkschaften gegen den Kulturkampf des Präsidenten auf die Straße gehen. Die Proteste sind eine Reaktion auf Milleys Attacken gegen den Feminismus und seine Ankündigung, den Begriff des Femizids aus dem argentinischen Strafgesetzbuch streichen zu wollen. Seinen Auftritt beim Weltwirtschaftsforum in Davos hatte der Präsident dazu genutzt, Trans- und Homosexuelle zu diffamieren und gegen die von ihm sogenannte Woke-Ideologie zu hetzen. Den Feminismus nannte er überflüssig und warf seinen Verfechterinnen und Verfechtern vor, lediglich nach Privilegien zu streben und die Bevölkerung zu spalten. Gegen diese Töne hat sich nun ein breites Protestbündnis formiert, dem sich laut einem Bericht der Zeitung La Nation auch Dutzende Musiker, Schriftsteller und Intellektuelle angeschlossen haben.
Hanna Rau war das. Vielen Dank. US-Präsident Trump verhängt Strafzölle und droht der EU. Ein Thema in den Informationen am Abend, direkt nach den Nachrichten. Für Kultur heute war Antje Allroggen am Mikrofon. Ihnen noch einen guten Abend.